Moin Moin, Servus und Hallihallo. Insbesondere im digitalen Raum oft vernachlässigt. Der Rahmen eines Bildes. Da kann man doch sicher auch was falsch machen, oder? Wir klären auf und widmen uns außerdem ein paar technischen Fragen und schmieren euch Margarine in die Haare. Dazu eine Offenlegung. Ja, wir retuschieren Narben weg und stehen auf Minimalismus. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, es ist wieder einmal der Podcast mit Klarheit auf minus 20. Der Podcast mit der weißen Vignette, der Podcast mit dem Sternfilter. Mit Martin Hirsch und mir Fabian Grell. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nummer 100 und Martin, jetzt du?
18.
Danke.
Gerne. Mit dem Sternfilter, genau.
Genau.
Aber wo Sternenfilter? Gleich mal ein Dankeschön für zwei Leute, die uns mal wieder ein kleines Rating hinterlassen haben. Dafür mal ein Dankeschön. 2x5 Sterne. Macht Spaß.
Mit dem 5-Sterne-Filter machen wir hier, genau.
Weiter so da draußen.
Danke, danke. Ja, da geht einem das Herz auf. Das ist wirklich toll. Und ihr helft uns dabei auch ein bisschen mehr Gehör zu finden. Ja, genau. Martin, ich muss gleich eine Ankündigung vorweg machen. So ungefähr eine halbe Stunde kann es sein, dass du mal ein paar Minuten überbrücken musst. Denn das Privatleben hat wieder voll reingehauen heute und ich muss vielleicht ein Brot aus dem Ofen holen.
Ein Brot aus dem Ofen holen? Okay. Ja, genau. Na gut. Okay, das werden wir irgendwie.
Ja, und
lass mir mal was einfallen, was ich in der Zeit dann so dumm rumschwall.
Genau, das heißt, aber wenn du noch ein Thema hast, wo du mit ein paar Minuten überbrücken kannst, spaß dir auf. Die Brotbäckerinnen und Brotbäcker da draußen wissen ja ganz genau, man muss manchmal mit so einem ewig langen Zahnstocher reinpieksen und gucken, ob es auch wirklich gar ist und so. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Mal, wo ich raus muss. Martin, wir werden einfach schauen, wie es läuft. Es ist der Podcast auch der Überraschung immer wieder, ja?
Ich bin gerade überrascht.
Ja, genau, sag ich doch.
Ich wollte nämlich tatsächlich sagen, wir müssten heute mal ein bisschen kürzer machen, ein bisschen kürzer treten, okay. Und schauen, dass wir vielleicht mal unter 1,5 Stunden rauskommen. Ich muss nämlich dringend das Magazin fertig machen. Ich komme einfach nicht dazu. Und ich habe ein bisschen Zeitdruck momentan.
Du, ich glaube, wir fürs Exposed-Magazin haben wir alle Verständnis. Insbesondere die Besteller, die Vorbesteller wahrscheinlich, weil die sagen dann, ja, schick raus, Martin.
Ja, das Schlimme ist, ich wollte es eigentlich schon am Wochenende fertig machen, bin wieder nicht dazugekommen. Momentan kommt immer irgendwas dazwischen und schwierig. Hm. Deswegen muss ich das irgendwie heute Abend noch so weit bekommen, dass ich morgen nur noch einmal die Texte austauschen muss, dann nochmal Korrektur lesen und dann ab in den Druck und das muss die Woche noch geschehen sozusagen.
Easy, nur keine Flüchtigkeitsfehler machen.
Du sagst es.
Man hat hohen Druck und macht es dann ganz spät abends ganz schnell. Da passieren nie Fehler.
Ja, genau. Ja, das Layout etc. steht, es sind jetzt eigentlich nur noch Kleinigkeiten. Das ist jetzt alles nichts Tragisches mehr, aber es muss halt endlich gemacht werden. Und so ist das halt.
Ja, Martin, da wollen wir uns mal sputen, dass wir heute bisschen früher rauskommen mit den ganzen Themen. Ich hau einfach. Nee, möchtest du mal anfangen heute? Mach mal.
Kann ich mal machen. Ich fange einfach mal mit einem. Ich nenne es mal eine Reaktion auf unsere letzte Folge an. Mhm. Und zwar der Frank Hoffmann. Wir haben ja als letzte Folge mal unsere Playlist vorgestellt. Mhm. Und der Frank Hoffmann hat mal uns seine geschickt. Meine Shooting-Playlist hat einen anderen Namen und erfüllt den gleichen Zweck. Der Link, Gruß aus Duisburg. Ich knall euch den Link zu seiner Playlist natürlich gerne in die Shownotes rein. Dann könnt ihr da mal reinschauen, was der gute Frank Hoffmann da in seiner Playlist drin hat. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich wollte es zwar, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Very cool. Ja, vielen Dank, Frank, und liebe Grüße. Und wenn ihr da draußen es dem Frank gleich tun wollt, dann macht das doch. Wir teilen gerne hier eure Shooting-Playlists und ja, vielleicht wird auch die eine oder andere von uns gebookmarkt. Schauen wir mal, ne?
Genau. Genau, dann machen wir gleich weiter. Du erinnerst dich, wir haben das letzte Mal in der letzten Folge über leere Seiten in Magazinen oder in Büchern geredet.
Genau.
Und diese leeren Seiten sind ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nichts anderes wie eine Umrandung oder eine Freistellung oder wie man es nennen möchte. Mhm. Und die liebe Hannah Bandli, kennen wir ja schon, die Gute, hat uns da gleich mal wieder ein Thema dazu reingeschickt. Und das passt eigentlich ganz gut, deswegen möchte ich es gleich abhandeln. Mhm. Was haltet ihr von Rahmen um die Bilder? Findet ihr, dass die Umrahmung die Wirkung vom Bild verstärkt, eingrenzt oder umgekehrt? Oder umgekehrt stört? Und was meint ihr? Ein Bild ohne Rahmen an der Wand, anders als im Magazin oder auf Instagram wirkt? Und ich meine eine ganz normale, schlichte, weiße Umrahmung. Also, sie meint ein Passepartout. Mhm. Auch also auf Papier nennt man sowas Passepartout. Und ja, was ist deine Meinung dazu?
Also, das Passepartout ist ja das zwischen dem Bild und dem Rahmen.
Genau.
So, und das kann halt mal mehr, mal weniger groß sein. Ja, du siehst hier im Hintergrund habe ich eine Leinwand an der Wand hängen. Da ist kein Rahmen drumherum. Die ist einfach nur, wie nennt man das, ein Galerierahmen hat die, also quasi im, also bei der Leinwand ist der Rahmen.
Der ein Keilrahmen.
Keilrahmen, dankeschön, genau. Ja, aber das heißt, glaube ich, bei dem Hersteller Galerierahmen, weil der ist, glaube ich, 4 Zentimeter tief und hebt sich damit von der Wand ab. Es ist quasi nicht wie so ein Poster einfach an der Wand klebt, sondern dass es noch so ein bisschen dreidimensional rauskommt sozusagen. Ne? Das finde ich persönlich ganz gut, aber es war nicht die Frage. Aber ich jetzt irgendwie meine Antwort kurzzeitig gewesen. ich finde eine gewisse Freistellung schon gut, ehrlich gesagt. Also ich mag das jetzt auch ganz gern, wenn ein Bild ein Passepartout hat oder einen Rahmen hat, also nicht direkt jetzt irgendwie an irgendwas angrenzt. Ich finde, es braucht schon so Luft zum Wirken. Finde ich schon, ja. Grundsätzlich hat das schon auch einen Sinn, dass Bilder irgendwie auch in Galerien oder so viel Platz drumherum haben oder mindestens auch einen schönen Rahmen haben und nicht einfach so mit Tesa an der Wand geklebt sind, ne?
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, es gibt Bilder, die funktionieren auch ohne Rahmen. Es gibt Bilder, die kann man auch gerne in Großformat randlos drucken. Mhm. Und ich finde, es gibt Bilder, die brauchen Platz außenrum. Also die brauchen einen weißen Rahmen, also ein Passepartout außenrum oder einen weißen Rand oder wie man es auch immer nennen möchte. Einfach um das Bild nochmal von dem Hintergrund abzuheben. Ich stelle für mich immer fest, bitte nagelt mich jetzt dann ja darauf fest, das ist nett für alles stimmig, aber was ich oft feststelle, umso heller ein Bild, umso eher, finde ich, tut ein weißes Passepartout außenrum Sinn machen. Oder schlecht, das ist ja mal ein deutscher Satz, meine Fresse.
Ja, richtig.
Macht
schlimm.
Ein weißes Passepartout außenrum Sinn. Je dunkler ein Bild, umso eher kann ich es auch freischwebend in der Gegend irgendwo hängen lassen, ist meine Meinung dazu. Mhm. Also, das stimmt nicht immer und das ist auch nur so, aber. Also, ich merke es sehr oft beim Magazin-Layout, dunkle Bilder, da bin ich gerne für vollflächigen Druck, da bin ich gerne auch dabei, mal keinen weißen Rand außenrum zu machen. Bei hellen Bildern tue ich mir da oftmals ein bisschen schwerer. Warum das so ist, hat irgendwas mit der Wirkung zu tun. Also,
so. Ich meine, wenn du jetzt eine farbige Wand hättest oder eine dunkle oder so, dann wäre es vielleicht ja auch wieder umgekehrt, ne?
Dann wäre es mit Sicherheit natürlich auch wieder anders, ne? Auch kein Thema. Aber
ich finde, es gibt einfach auch Bilder, die haben ja in sich, also ich meine, man kann es natürlich an der Helligkeit festmachen, aber auch zum Beispiel an der Komposition oder einfach dem Bildinhalt, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Komposition habe, die, wo das Bild an sich schon einen Rahmen innen drin hat. Ne? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal dieses klassische James Bond Bild, wo er da quasi wie in so einem
in der Röhre steht.
So, du hast schon Rahmen drumherum, kann man noch einen Rahmen drum machen, aber da ist zum Beispiel schon einer im Bild und ich finde, sowas kann auch irgendwie einen Einfluss drauf haben.
Das ist genau das, was ich meinte. Du hast insgesamt ein relativ dunkles Bild. Und das ist genau das wieder, was ich meinte. Das kannst du vollflächig drucken. Weil du hast außenrum, ist es dunkel, die Ränder. Mhm. Und wenn du dunkle Ränder hast, finde ich, dann kann man so ein Bild viel eher alleine drucken, weil das irgendwie so abschließend ist, als wenn man helle Ränder hat. Das ist genau das, was ich meine.
Wenn du dunkle Ränder hast, ist meistens ja auch so der Blickpunkt, das Hauptmotiv, mindestens ja auch irgendwie hell oder von was Hellem nochmal irgendwie umrandet oder so. Also du hast ja den Kontrastpunkt, das ist ja meistens das Hauptmotiv, ist ja in irgendeiner Art und Weise, versteckt sich ja nicht im Bild, ne? So, und da hat man dann ja den, ja, genau.
Genau, also das ist, also ich kann es euch, ich habe mich noch nie mit dem Thema beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ich kann nur sagen für euch, was für mich besser wirkt, warum es so ist.
Ja, aber es hängt halt auch echt, guck mal, es gibt ja so viele Arten und Weisen. Gut, also sprechen wir jetzt mal nicht vom Magazindruck oder so, sondern sprechen wir von Bildern, die man wirklich an die Wand hängt. Es gibt ja so unfassbar viele Möglichkeiten, das zu produzieren. Machst du eine Leinwand, machst du Acryl, Alu-Dibond, ist es Posterdruck, ist es ein Foto, eine Belichtung auf Fotopapier groß, ist es, also ist dies Papier, das Papier, die Größe, und dann natürlich noch die Frage, die du jetzt eben auch schon aufgeworfen hast, was ist denn überhaupt zu sehen, ist das hell, ist das dunkel, ist das oben hell, unten dunkel, wie auch immer, also ja, ich, ja.
Ja.
Also unzählige Kombinationen möglich.
Wahrscheinlich gibt es da jede Menge psychologische Abhandlungen davon, warum das anders wirkt. Aber ich kann es euch nicht sagen. Ich habe mich nie mit dem Thema beschäftigt. Ich mache das nach Gefühl. Das ist wirklich so eine der Sachen, die ich einfach nach Gefühl mache. Mir gefällt es oder mir gefällt es nicht. Und das ist auch mal so als kleiner Insider. Das ist auch mit das Schwierigste eigentlich oder eins der schwierigen Themen beim Layout vom Magazin. Wie setzt du die einzelnen Bilder zueinander? Welchen gibst du einen Rahmen? Welchen gibst du keinen Rahmen? Selbst alleine die Tatsache, du hast eine Seite links, eine Seite rechts. Was ich zum Beispiel immer ein bisschen komisch finde, ist, wenn du beide Seiten, das hängt aber auch sehr stark vom Bild ab wieder, wenn du beide Seiten vollflächig bedruckst, mit unterschiedlichen Bildern, hängt aber jetzt wieder sehr stark von den Bildern ab, ne? Also auf beiden Seiten. Also das sind so viele Sachen, ja, das ist eigentlich das tatsächlich, was bei mir komischerweise vom Layout her mit am längsten dauert bei dem ganzen Magazin. Weil ich da halt wirklich sehr oft Änderungen mache und spiele und das gefällt mir besser und das gefällt mir besser. Also von daher, da geht wirklich mal richtig Zeit auf. Deswegen, ja. Aber generell, also ich würde sagen, einfach, es ist extrem stark vom Bild abhängig.
Ja, würde ich auch sagen.
Man kann es nicht verallgemeinern, ob mit oder ohne oder irgendwas.
Ja, auch vom Format und so. Also es gibt ja die, also, und ja. In welchem Raum, an welcher Wand hängt das, was ist drumrum?
Genau, ist so, ich meine, es geht ja auch los, wie dick ist das Passepartout, also wie breit ist das Passepartout, ist das Bild dann mittig im Passepartout angesiedelt oder ist es vielleicht nach oben verschoben, also sprich, ist der untere Rand etwas höher als der obere Rand und so weiter. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten zum Tricksen und zum Arbeiten damit. Ich glaube, das kann man einfach nicht verallgemeinern.
Ich war mal bei so einem Werbevideo während eines Praktikums in der Medienagentur, war ich mal in so einer in so einem lokalen Betrieb, sage ich jetzt einfach mal, lokales Geschäft in der Stadt und ja, das war so ein Rahmenladen. Die haben Rahmen verkauft, jetzt nicht die Suppe, sondern halt Bilderrahmen in den verschiedensten und Passepartouts natürlich und so und haben die da selber auch angefertigt und repariert, restauriert und so weiter und so fort. Und ich kann nur sagen, wenn es echt eigene Geschäfte für gibt, das ist wieder ein Handwerk für sich und da gibt es sicherlich auch so, da gibt es bestimmt noch irgendwie so, ich sag jetzt mal blöd, so Regeln oder so Normen oder so Sachen, wo man sagen kann, naja, wenn das und das, dann nimmt man meistens so einen Rahmen oder den Rahmen nicht oder so, weißt du, habe ich gar keine Ahnung von, null.
Kann ich dir gleich eine Anekdote dazu erzählen, aber vorweg noch eine kleine Anekdote, Rahmen kosten bei uns in der Bahnhofstraße mittlerweile 15 Euro. Das ist eine beschissene Nudelsuppe, Leute. So. Überlegt euch, 15 Euro für eine Nudelsuppe hinzulegen. Also mal ganz ehrlich, da hört es bei mir echt auf. So, das war ein kurzer Ausflug in die Welt der Rahmen, also der Nudelsuppen. Kommen wir wieder zurück zu den Rahmen. Was du nämlich gerade sagst, ich habe hier ein Bild von mir, also bei mir hängt an der Wand mittlerweile ein Kunstdruck von Nightshoss. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein Street-Art-Künstler.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Bielefeld auch Street-Art von dem gehabt. Er hat hier was wirklich eine große Wand gestaltet. Sehr, sehr geil. Wurde aber für unseren ansässigen Fußballverein überstrichen mit irgendeiner dämlichen Arminia-Botschaft. Also sorry, es macht mich immer noch tief traurig. Es war ein sehr schönes Motiv. Ich mag den sehr gerne. Der macht so Querschnitte von, ne? Auch.
Ja, auch. Mhm. Also dafür ist er bekannt geworden, Dissection of irgendwas. Genau, also Mickey Mouse, Donald Duck, irgendwelche Viecher und so weiter und so fort, genau. Ja, ja. Ich habe natürlich, da ich in Bayreuth bin, die Wilhelmine da hängen. Die hängt auch in Bayreuth an einer Hauswand und das ist quasi der Zug davon. Und mit dem Bild war ich eben beim Rahmen, also beim Rahmen lassen. Ja, und dann stand ich da drin und das Witzige war, dieses Bild zeigt ja unten eine Signatur von, vom Nightshot. Also das ist keine, das ist kein Nachdruck, sondern das ist wirklich ein Originalprint mit Signatur.
Cool.
Und dann ging es los in dem Geschäft. Wie passt man, also wie macht man das Passepartout? Weil man will ja diese Signatur dann eventuell auch sehen können. Ne?
Auf
also,
jeden Fall, klar.
Ja, ne, genau. Also macht man das Passepartout dann quasi unten größer, nur dass die Schrift unten mit rauskommt, weil die Schrift ist ja quasi im weißen Teil des Bildes und nicht im bedruckten. Das ist unsondersigniert sozusagen. So, oder macht man den Rahmen dann außenrum komplett größer? Ach, oder also,
okay, jetzt drin, muss ich, glaube ich. Also auf dem, also das Motiv ist gedruckt. Und auf dem Papier selber ist nochmal ein Passepartout sozusagen. Und darauf hat er unterschrieben.
Genau.
Ah, okay.
Also er hat nicht im Bild unterschrieben, sondern unter dem Bild sozusagen. So, und dann fängst du nämlich an, bei der Rahmung rumzudiskutieren, wie man das am besten rahmt. Und ich glaube, wir haben da drin 20 Minuten diskutiert. Am Schluss waren drei Angestellte von diesem Bilderrahmenladen drin. Also das ist ein Fachgeschäft. Ne? Das ist jetzt nicht dieses, was man
üblicherweise kennt. Genau. Ja, ja.
Das ist nicht das, was man üblicherweise kennt, die noch eine Poststelle dabei haben und irgendwelche kleinen Knipskameras verkaufen, sondern das ist wirklich ein Rahmenfachgeschäft.
Genau, genau.
Und ich fand das total lustig. Da waren dann am Schluss wirklich drei, einschließlich des Chefs, der 80 ist oder was, keine Ahnung, der das schon seit Leben lang macht, da gestanden und haben darüber diskutiert, wie man dieses Bild am besten rahmt. Fand ich total interessant, was da alles für Argumente gekommen sind. Und am Ende haben sie alle gesagt, naja, ist ja ihr Bild, müssen Sie entscheiden.
Natürlich, Kunde, das kann ich. Ich weiß ja nicht, wie du dich entschieden hast, aber ich glaube, ich hätte es dann doch am Ende so gemacht, dass ich wirklich mich nur auf das Bild konzentriere und wenn das dann irgendwer in 200 Jahren von meiner Wohnzimmerwand abnimmt und das Passepartout entfernt, um den Druck zu restaurieren, stellt er fest, oh, ist ein Original.
Nein, wir haben es, also ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich das Passepartout etwas größer als das Gesamtbild genommen habe und dadurch entsteht quasi innen ein weißer Rand. Aber ich finde es gut gelöst. Ich schicke dir nachher mal ein Bild.
Dann ja, oder post es meine Story.
Dann in der
Kontrastraum-Story für alle.
Mal,
falls du dich traust. Ja, in der Kontrastraum-Story.
Ach so, auf Instagram meinst du jetzt.
Ja.
Ich hatte es schon mal gepostet sogar, bei mir in der Story. Ist ja kein Thema.
Ne?
Kann ich machen.
Gut.
Genau.
Cool.
Kann ich machen. Genau. Also auf jeden Fall war eine ganz lustige Geschichte. Da haben dann am Schluss wirklich drei Mann da drin rum, zwei Mann und eine Frau waren es, um es genau zu sagen, rumdiskutiert, wie man dieses Bild am besten rahmt und was weiß ich was. Also ich fand es total lustig. Naja. Genau. War es mir auf jeden Fall wert. Kostet auch ein paar Mark so eine vernünftige Rahmung.
Ja, auf jeden Fall.
Aber war es mir wert.
Du, wenn man ein gutes Bild hat, dann will man es eben auch schön rahmen. Ne? Du, wir switchen jetzt mal zum nächsten Thema.
Ja.
Es wird wieder ein kleines bisschen technisch.
Ei,
aber wir scheuen uns nicht, oder, Martin?
Nie.
Gut. Also, das ist eine Nachricht von Carsten Gräfe. Den findet ihr bei Instagram unter Neografie, The Photo Experience. Und er hat mir eine Nachricht geschrieben und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Er schreibt, hey Fabian, ich bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen. Von daher war deine Prognose in den ersten Folgen fast richtig, dass jemand in 3 Jahren vielleicht noch eine Frage hat. Schau mal einer. Erstmal danke für die vielen Infos und Einblicke. So, jetzt kommt's. Da du der Techie von euch zu sein scheinst, möchte ich mich gerne mit einer Frage an dich wenden. Martin, ich spare dich aber trotzdem nicht aus.
So. Alles gut.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass sich Fotos, welche ich auf Instagram hochlade und auf meinem Handy betrachte, nicht so darstellen wie auf meinem Laptop beim Bearbeiten. Insbesondere die Helligkeit ist niedriger. Ich habe schon ein bisschen recherchiert und Infos zur Kalibration und von Bildschirmen und auch Kolorimeter gefunden. Das erscheint mir aber etwas zu aufwendig, sofern man nicht die absolute Präzision benötigt. Hast du hier einen Tipp für mich, wie ich alternativ vorgehen kann? Über eine kurzfristige Antwort würde ich mich freuen oder auch in der Podcast-Folge. Pipapo, herzliche Grüße. Genau. Erstmal Problemstellung klar, ja, ne?
Ja.
Also hast du das auch schon mal in ähnlicher Form erlebt?
Nein. Also jein. Natürlich habe ich es schon erlebt, was aber am Ende immer dann lag eigentlich, dass ich entweder mies bearbeitet habe oder mal wieder darauf hineingefallen bin, dass halt Handys einfach scheiß Displays haben. Also das heißt scheiß Displays.
Ich meine, auch Laptops können scheiß Displays haben.
Laptops, ich arbeite nicht mit Laptops. Du weißt, ich sitze hier an einem Rechner mit kalibrierten Monitoren und was weiß ich was. Das ist meine Arbeitsumgebung. Ich arbeite nicht an Laptops, wenn ich Bildbearbeitung mache. Und würde ich das machen, wäre es mit Sicherheit kein Apple, also kein MacBook. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist halt so einfach, anders kann man es nicht sagen, du kannst die kontrollierteste Arbeitsumgebung der Welt haben, du wirst es nicht auf die Reihe bekommen, dass ein Bild auf allen Bildschirmen gleich ausschaut, weil jeder Bildschirm seine Eigenart hat, seine unterschiedlichen Kontraste hat, seine unterschiedlichen Helligkeiten hat und so weiter und so fort. Und solange du die nicht kalibrieren kannst, hast du verloren. So, ganz einfach. Deswegen passiert es einfach, dass ein Bild auf deinem Handy ganz anders aussieht wie auf deinem Monitor oder Notebook oder was auch immer. Noch dazu kommt, dass Handys die Helligkeit selbstständig regeln teilweise. Das heißt, du kannst gar nicht verhindern, ob die Helligkeit runter oder rauf regeln, weil das machen sie nämlich je nach Sonneneinstrahlung oder teilweise auch, wenn sie warm werden, regeln sie wieder runter und so weiter und so fort.
Das kann man ja einstellen.
Ja, das kann man einstellen, aber sind wir ehrlich, wer macht das schon an seinem Handy? Echt? Na, dann bist du die Ausnahme, die meisten Menschen langen da nicht mehr hin.
Das ist ein Slider. Also ich kann ja mal sagen, Carsten, um mal so in Richtung Antwort zu kommen, was man vielleicht machen könnte. Klar, kalibrieren kannst du, aber du hast ja auch selber gesagt, das Problem ist jetzt hauptsächlich gar nicht so bei den Farben, sondern bei der Helligkeit. Also ich kenne das auch manchmal mit den Farben und so und dann wirkt es auf dem Handy ein bisschen mehr grün und auf dem Laptop ein bisschen mehr rot und keine Ahnung. Und ich denke dann immer, ja, das ist das klassische Problem von Omas altem Fernseher. Es sieht halt auf jedem Display anders aus. Man muss irgendwie sich für eins entscheiden und dann damit gehen. Ne? Oder du kalibrierst eben, dann weißt du sicher, was du hast oder nicht hast. Aber ich meine, die wenigsten Leute da draußen haben einen kalibrierten Monitor. Also sieht es auf deren Handy oder wo auch immer auch eh wieder ein bisschen anders aus. Also das ist einfach so. Ne? Ich würde sagen, man kann auf Nummer sicher gehen, so ein bisschen, wenn du guckst, ich meine, Instagram, wo wird's am meisten konsumiert, auf dem Handy, auf was für Handys, klar, entweder, weißt du, könnte ja sagen, man schnappt sich irgendein iPhone, man schnappt sich irgendein Samsung oder was, wenn es nicht ganz altes Modell ist und guckt sich das Handy da drauf an, das Bild darauf an. So, also guck, wie sieht das da aus und wenn das auf beiden irgendwie okay aussieht, jo, fertig. So, ich meine, am Ende ist es ja das, worauf das Foto konsumiert wird. Und wenn es dir darum geht, ne, und jetzt nicht darum, dass es möglichst farbecht ist oder so, dann ist ein Vergleichsgerät immer nicht schlecht, wenn man eins hat. Ich mache das auch so. Ich vertraue meinem Display, der hat eine gute Farbabdeckung und alles. Aber ich muss auf ein paar Sachen schon achten. Zum Beispiel, erstens, wenn ich den nicht am Stromanschluss habe, ist das Bild, erreiche ich da nicht die volle Helligkeit. Dann ist die Farben werden ein bisschen anders dargestellt und auch die Helligkeit, das Kontrastverhältnis und so. Das heißt, wenn ich mit dem Bilder bearbeite, ist der immer an Strom angeschlossen, erstens. Zweitens, ich schicke mir das dann ganz gerne auch mal aufs Handy zu, einfach um einen Vergleich zu haben, wie sieht's denn da aus? So, und da mache ich das dann auch so, dass ich einmal vorher eben, ich habe ein Android, dass ich dann da einmal vorher hergehe, ziehe die Helligkeit eben. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also bei Android ist es so, du kannst sie halt bis auf Anschlag ziehen, dann wird aber der Balken irgendwann rosa oder verfärbt sich und dann weißt du schon, okay, jetzt bin ich über dem 100%-Wert, jetzt habe ich es extra hell. Also ich gehe einfach an diesen 100%-Wert ran, bis sich der Balken verfärbt und dann gucke ich mir erst das Bild quasi zur Kontrolle auf dem Handy an. Ne? Das mache ich schon, ist aber auch das einzige Mal, wann ich das mal mache. Also ich mache das jetzt nicht den ganzen Tag immer hin und her, ne? Aber da mache ich schon einfach, um zu gucken, wie wirkt es dann auf so einem, ne? Dann musst du natürlich gucken, wo bearbeitest du Bilder? In einem hellen Raum, nachts im Dunkeln, bei Kerzenschein? Also das macht alles einen mega Unterschied, ne? Wenn du es dir dann am nächsten Tag anguckst auf dem Handy oder wo auch immer, kann es sein, dass du halt voll den Farbstich drin hast oder dass es dann heller oder dunkler wird oder so. Ja, genau. Ansonsten, ich finde, der Faktor Helligkeit ist irgendwie total spannend, weil ich denke mir, ich kenne das so, dass das Bild vielleicht, ich gucke es mir auf dem Handy an und es hat da nicht so viel Kontrast vielleicht. Ne, also es ist jetzt nicht irgendwie heller oder dunkler, aber es wirkt nicht so kontrastreich. So, dass ich dann manchmal nochmal hergehe und sage, ich packe nochmal irgendwie 5 oder 10 Punkte Kontrast rein und exportiere es nochmal und dann passt es für mich irgendwie. Weil es auf dem Handy dann manchmal anders dargestellt wird und ich so gern so einen Mittelweg habe, ne? Und auf dem Laptop sieht's dann auch immer noch ganz gut aus. Und ich exportiere da meistens ein bisschen zu defensiv und denke, ah, könnte schon noch ein bisschen mehr knallen. Ja, aber ja, keine Ahnung, Carsten. Also, tja, Martin schmunzelt vor sich hin.
Ja, ein bisschen. Ich muss ein bisschen schmunzeln.
Ja, es ist kein wissenschaftlicher Workflow, ne? Also ich meine, braucht man halt auch nicht. Es ist ja die Frage, wer guckt sich's wo an und wem soll's gefallen, ne? Und nicht.
Ja, ich muss aber deswegen schmunzeln, weil wenn wir über Kontraste reden, reden wir über Helligkeit. Also Kontraste und
aber Helligkeit auch Dunkelheit. Ist schon, ja, also
ja, ja.
Also in Relation zueinander, das ist ja der Kontrast.
Der Kontrastregler eines Handys macht nichts anderes, als die hellen Stellen heller und die dunklen Stellen dunkler zu machen. Jetzt mal vereinfacht ausgedrückt.
Der Kontrastregler eines Handys.
Ja, natürlich.
Ja, ich habe keinen Kontrastregler, ich habe einen Helligkeitsregler.
Nein, was du mir sagen willst, aber wenn ein Handy einen steigeren Kontrast als dein Monitor hat, dann macht das nichts anderes, als es regelt die Kontraststärke. Das heißt, Helligkeit, helles wird heller und dunkles wird dunkler.
Ja,
das
genau.
Das ist das Gleiche, wenn du in Lightroom den Kontrastregler betätigst, der macht im Endeffekt auch nichts anderes.
Naja, genau.
Und das ist der Effekt, wenn du auf dem Bild auf dem Handy anschaust, dass einfach helle Stellen heller wirken. Die wirken nicht nur heller, die sind heller, weil der Kontrastregler, den du nicht hast, den du nicht siehst, aber das Handy hat ja ihn ja. Das Handy stellt den Kontrast hoch.
Ja, man
übrigens haben die meisten Handys auch einen Kontrastregler davon abgesehen.
Ja, ja,
du musst den nur finden einmal.
Ich kann auch zwei Farbprofile einstellen, einmal lebhaft und einmal natürlich.
Ja, aber am Ende des Tages ist es einfach so, also ich habe eins gelernt, arbeite an einem kalibrierten Monitor, dann ist es auf jedem Monitor dieser Welt irgendwie vertretbar. Ich sage jetzt irgendwie vertretbar. Es kann nicht so etwas passieren, dass wenn einer auf seinem iPhone Night Shift eingestellt hat, dann ist das Ding halt gelblich. Aber sind wir ehrlich, das merkt er eh nicht, weil der schaut den ganzen Tag auf ein gelblichen
Monitor. Ja, aber Monitor. Wir reden ja nicht über
die Farbe. Dem sein Auge hat sich schon daran gewöhnt. Und genauso ist es aber mit der Helligkeit. Wenn einer Tuschur auf 100% Helligkeit arbeitet, hat sich dem sein Auge schon längst an diese Helligkeit gewöhnt. Der nimmt es gar nicht mehr wahr.
Mhm.
Weil es hat, ist halt viel, sehr viele Sachen, es haben halt mit Gewöhnung zu tun. Und das ist ja auch genau das, was ich meinte mit Handys regeln die Helligkeit nach. Das heißt, ein Handy, das mit dem du in die Sonne gehst, regelt die Helligkeit hoch. Ein Handy, in dem du in den Keller gehst, der regelt die Helligkeit runter. Beides
das
wird mit dem Auge, aber mit der gleichen Helligkeit interpretiert, wenn er aufs Handy schaut.
Genau.
Das ist nämlich der Witz dabei, weil der Kontrast zwischen dem Handy-Display und der Außenwelt, nämlich dem dunklen Keller oder dem hellen Sonnenlicht, der gleiche ist, oder?
Das ist halt eine adaptive Helligkeit, ne?
Genau.
Aber das ist eben der Punkt, wenn ich Bilder auf dem Handy beurteile, stelle ich das aus.
Genau. Und so. Deswegen sage ich ganz klar, aus meiner Erfahrung heraus, ich würde einfach dafür sorgen, dass ich in einer kontrollierten Umgebung arbeite. Und das hast du ja schon angesprochen, kontrollierte Umgebung heißt, der Monitor ist kalibriert, mein Licht in dem Raum ist gleichmäßig das Gleiche. Das heißt nicht bei Kerzenlicht, das heißt nicht bei knallendem Tageslicht, sondern das heißt, ich schaffe mir einen Zustand, der immer gleich ist. Der muss jetzt gar nicht unbedingt genau die und die Kelvin sein bei der und der Helligkeit, aber der muss halt immer gleich sein vor allem. Du musst ihn halt kennen.
Genau.
Und wenn man das geschaffen hat, dann kann man sich einmal einen Zustand herstellen, der halt für sich funktioniert.
Martin, wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt übersprungen jetzt gerade. Export-Einstellung. Zum Beispiel.
Finde ich total unwichtig.
Findest du total unwichtig?
Total. Ich drücke in Lightroom auf Exportieren und bin fertig.
Ja, du drückst einfach auf Exportieren fertig. Aber was ist denn mit Farbprofilen? JPEG-Standards und so weiter und so fort.
Ich arbeite komplett in sRGB. So, damit ist mein Workflow erledigt.
Es kann ja sein, dass der liebe Carsten das gerade nicht macht oder sowas. Na, also das ist jedenfalls was, auch das Bildschirmfarbprofil des Eingestellte kann sich vom RGB-Standard unterscheiden und so. Also da würde ich schon mal gucken, vielleicht irgendwie auf den Standard zu gehen, auf den Internetstandard, was den Export angeht. Da ist man meistens auf Nummer sicher auf jeden Fall, dass sich da nicht allzu krass was verschiebt irgendwie, wenn man es dann hochlädt.
Da hast du jetzt natürlich recht, ne? Wenn ich in ARGB fotografiere, in sRGB bearbeite und am Schluss am besten in CMYK ausgibt, dann habe ich ein Kuddelmuddel von irgendwas, aber nichts Kontrolliertes.
Ja, oder in der Kamera hast du Adobe, dann geht's rüber zu Apple RGB und dann nochmal rüber zu weiß der Teufel was. Ne? Also muss man schon ein bisschen gucken, dass man da möglichst einheitlich irgendwie arbeitet. Ja, aber das ist ein bisschen eine Wissenschaft für sich, ne? Haben wir auch schon häufiger mal drüber gequatscht, Carsten. Von daher, wenn du jetzt irgendwie noch die nächsten 100 Folgen hörst, wirst du auf das Thema noch das ein oder andere Mal stoßen. Ich möchte nochmal den Kanal empfehlen, Art is Right. Mittlerweile kenne ich schon auswendig auf YouTube. Englische Sprache, aber macht geile Videos zu genau diesem Thema. Bildschirmkalibrierung und sowas. Lohnt sich es immer mal wieder einen Abstecher zu machen. Ich bin da auch kein Profi, ehrlich gesagt. Ne? Für mich ist es eine subjektive Sache. Ansonsten nutze ich eben hier auch mein X-Rite, Passport Color Checker beim Fotografieren. Wenn ich irgendwie jetzt Fotos mache, wo ich wirklich eine Farbechtheit brauche, dann mache ich das darüber, weil ich weiß, dann habe ich die eben auch. Ne?
Das wollte ich jetzt aber, ich muss gerade noch sagen, ansonsten empfehle ich mal eine Graukarte beim Shooting zu verwenden.
Ja.
Weil dann kann ich nämlich in Lightroom mir auch die richtige Helligkeit einstellen, sodass die auch wirklich für das Bild passt, sofern ich das, und jetzt kommt es natürlich, sofern ich das haben möchte.
Genau.
Ja, also nur weil ihr ein Bild hell fotografiert, heißt es ja nicht, dass ihr das am Ende auch hell haben wollt, aber das ist eine andere Geschichte wieder jetzt.
Mhm.
Aber so eine Graukarte macht auch heute noch Sinn. Anders kann man es nicht sagen. Deswegen sollte man immer in jedem Studio rumliegen haben.
Jo.
Und am besten auch eine Tasche haben, definitiv.
Ja, Carsten, ich hoffe, es war die Antwort genug. Wieder eine ganze Portion Halbwissen hier heute.
Genau. Am Ende kann ich nur empfehlen, wenn du noch Fragen dazu hast, komm doch mal zum Fabian in diese schöne WhatsApp-Gruppe. Da wird dir auch geholfen. Da gibt es Leute, die antworten auf sowas auch ganz gerne.
Auf jeden Fall.
Genau. Gut.
Juti.
Juti, Juti. Sehr schön.
So, ich glaube, warte mal, ich mache das jetzt mal so. Ich gehe jetzt mal kurz nach dem Brot gucken.
Du gehst nach dem Brot gucken? Okay, dann gehen wir nach dem Brot.
Und du machst mal kurz eine Überleitung zu, keine Ahnung.
Ja, ich mache mal kurz eine Überleitung zu meiner Story von heute.
Ist gut, ich bin gleich wieder da.
Der Fabian geht mal. Ich weiß nicht, wer auf mein Instagram-Profil geschaut hat heute. Der wird festgestellt haben, ich habe eine Story gepostet mit einem mit einem Griff für eine Kamera. Wir hatten das Thema ja schon öfters. Ich hatte mir ja eine Fuji bestellt. Ich hatte mir einen Griff bestellt auf die Empfehlung vom lieben Fabian hin. Der Griff ist mittlerweile gekommen. Die Fuji fehlt immer noch. Die Fuji X100V. Ich hoffe mal, dass die demnächst kommt. Ich habe vorhin ein Gespräch gehabt mit dem lieben Markus Weiß. Der hat bekommt seine am Mittwoch, hat sie mit mir zusammen bestellt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Schauen wir mal, ob da was kommt. Bin gespannt. Gut. Wenn euch interessiert, was ich mit dem Ding dann anstelle, dann schaut doch mal auf meinem zweiten Account Ares Momentes vorbei und dann dürft ihr dann mal schauen, was ich mit gedenke, mit dieser Kamera dann in Zukunft zu fotografieren. Wenn sie denn irgendwann kommt und ich diesen Griff da dann irgendwann dran festschrauben kann. Den Auslöser habe ich übrigens auch schon, also diesen kleinen roten Knopf, den man dann oben reinschrauben kann, auch den habe ich schon bekommen. Was aber immer noch fehlt, ist die Kamera.
Ah, du armer Teufel.
Ja, ich armer Teufel, ne? Genau. Ach, da ist er wieder. Schau an. Genau.
Viertelstunde kann es noch.
Eine Viertelstunde kann es noch. Naja, dann sind wir ja auch schon wieder bei einer Stunde. Naja, okay, nicht.
Haben wir noch einen kleinen Themenslot jetzt und dann mache ich den Ofen aus. Ja, ist immer schwer einzuschätzen, ne? Außen zu knusprig, innen noch zu klitschig.
Gut. Machen wir mal weiter, weil die Partyfrage passt jetzt tatsächlich ganz gut zu dem Thema, was wir gerade hatten.
Herrlich.
Ich weiß aber nicht, von wem sie kommt.
Mhm.
Wenn ihr eine technische Frage zur Fotografie habt, wo sucht ihr nach der Antwort? Google, Forum, soziale Medien, Fotokollege, Freund? Das ist die Frage oder das Thema.
Google und wenn ich bei den ersten drei Treffern nichts finde, verirre ich mich manchmal auch auf YouTube, aber meistens bin ich zu faul, weil ich denke, ich will einfach nur kurz die Antwort lesen und nicht ein 5-Minuten-Video gucken oder so.
Genau.
Ja, aber es hängt auch ein bisschen vom Thema ab. So manchmal weiß man schon, da habe ich irgendwie so einen Foreneintrag von 2012, ob ich dem jetzt vertraue, I don't know.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Bei mir ist es meistens Google. Wenn ich es dort nicht sofort finde, gehe ich in das gute alte DSLR-Forum. Das ist immer ganz interessant. Da gibt es noch ganz gute Beiträge zu manchen Sachen.
Mhm.
Was ich auch nicht mag, und das habe ich aber schon öfters gesagt, also was ich zwar informativ finde und bei manchen Themen, ich sage es bewusst bei manchen Themen, zum Beispiel, wenn es um ein Review von der Kamera geht oder so, Dann ist YouTube ja noch ganz witzig oder ganz interessant. Oder wenn es um Tutorials geht, dann kann man ja auf YouTube gehen. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich um technische Fragen geht, zum Beispiel jetzt irgendwie, wie mache ich an einer Kamera, stelle ich irgendwas ein oder so, dann ist YouTube mein letzter Kanal, weil es geht mir fürchterlich auf den Senkel, dass du 20 Minuten Video schauen musst für eine Information, die eigentlich 10 Sekunden dauert. Und trotzdem musst du dir das ganze Video anschauen, weil du weißt einfach nicht, wo die Information versteckt.
Das kann vorkommen, ja.
Ja, das nervt mich dermaßen. Man muss
schon ein bisschen verzweifelt sein, um da hinzugehen dann.
Ja, genau. Also da muss ich echt sagen, das nervt mich auf YouTube dermaßen. Es gibt Leute, also auch beim Bearbeiten, das stelle ich mir wieder fest, ne? Also es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Pixel Perfect oder wie der heißt. Hm. Unseren kleinen
Pixel Perfect. Nee, oder ja Pix doch.
Irgendwie so eine Richtung. Ja, genau. Und dem seine Videos finde ich total cool. Warum? Weil der labert nicht rum, sondern der kommt auf den Punkt. Der sagt, heute zeige ich euch das und dann zeigt er das und dann ist das Video auch wieder beendet.
Ja, so. Ich finde ihn leider so unsympathisch, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der hat total geilen Content. So. Sorry, verdammt nochmal.
Der hat mega Wissen und bringt es auch richtig rüber. Auf jeden aber Fall, ja, das stimmt, ich gebe dir recht, aber er hat halt den Vorteil, der ist einfach der ist on the point. Weißt, der labert nicht außen rum.
Ja.
Alle anderen wollen erst erzählen, oh, und mein Kanal und macht mal das und macht mal jenes. Und ja, außerdem habe ich letzte Woche schon ein Review gemacht über die Shit 9000 und geht mir völlig auf den Senkel, wenn ich eine Information suche. Finde ich ab und zu mal ganz witzig, wenn ich, wie gesagt, ein Review zu einer Kamera suche oder so, dann gebe ich mir das auch mal, aber wenn ich jetzt wirklich nur eine Information suche, ist mir das einfach zu nervig.
Ich möchte übrigens bei diesem Thema kurz mal einen Profiltipp da lassen und zwar habe ich dir den gerade auch geschickt, Martin.
Es hat gepinkt. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment hat es gepinkt.
Genau, und zwar ist das ich weiß nicht, Yvonne Hansen heißt sie.
Genau,
aus Vancouver. Und ich finde, die macht, also abgesehen davon, dass sie irgendwie ganz coole Bilder macht, die so ein bisschen anders sind, macht die total coole Reels, wo die so bestimmte Sachen erklärt und auch nicht um den heißen Brei labert. Finde ich total spannend. Um ein bisschen was zu lernen. Könnt ihr mal reingucken.
Schmeiße ich euch auf jeden Fall in die Shownotes
wieder. Vielen Dank.
Ja, also ich muss gestehen, die letzten Bilder sind natürlich klar, dass die dich triggern.
Nee, ich habe ehrlich gesagt, nur wegen den Reels bin ich jetzt hängen geblieben.
Ach so, okay.
Also die fand ich wirklich gut. Die Bilder, die Beiträge in diesem Sinne fand ich jetzt gar nicht so spannend, aber klar, dass mir das gefällt. Ja, ist halt kreativ, ne? Finde ich super.
Okay. Gut. Ja, ich verlinke es euch auf jeden Fall nicht.
Könnt ihr ja
mal rein.
Und vielleicht erklärt sie ja die ein oder andere, beantwortet sie die ein oder andere Tech-Frage für euch.
Zum Beispiel. So.
Gut.
Kommen wir mal wieder zurück zu sinnvollen Sachen. die Hanna hat eine Frage. Selbstfotografie. Was haltet ihr davon? Es gibt immer wieder Fotografen, die sich selber fotografieren. Ich finde manche Arbeiten sehr interessant. Im Moment ist es ein Fotograf, ein Model, ein Visagist und ein Fotograf dazu. Moment, den Satz verstehe ich nicht. In dem Moment ist ein Fotograf, ein Model, ein Visagist und ein Fotograf dazu.
Mhm.
So, als Beispiel nennt sie einen Account von Anastasia Kleinwächter. Anastasia_Klein war Echter. Also war, ne? Echter.
Mhm. Genau. Guck ich mal.
Ja, ich muss auch mal kurz gucken. So. Falls du ihn nicht findest, sag Bescheid. Dann schicke ich dir den Link. Also vorausgesetzt, ich für den.
Anastasia. Oh, ich glaube, ich vertipp mich. Oh Gott.
Self. Ach ja, die hat sogar da. Soll ich ihn dir schicken? Hast du ihn nicht gefunden?
Ja.
Ich schicke ihn dir. So,
habe ich verständlich, wie so blöd am Tippen. Jetzt habe ich es aber auch. Danke, Martin.
Ja, das kann man. Es ist auch schwierig geschrieben. Also mit Unterstrich, Unterstrich irgendwie. Und also ich glaube, es sind zwei Unterstriche und keine Ahnung.
Also ich habe, ich sage mal so, ich brauche ja auch manchmal Fotos von mir, mein aktuelles oder so, für Profilbilder, für Werbung, wenn du irgendwo, weiß ich auch nicht, einen Workshop machst, wollen die Leute vielleicht mal sehen, wer ist denn das? Wie sieht denn der aus? Da braucht man mal irgendwie ein Bild, finde ich. Und die habe ich meistens selber gemacht, wenn ich nicht irgendwie gerade ein gutes habe, was von mir gemacht wird. Aber Fotografen werden ja nicht so häufig fotografiert, deswegen greift man dann zum Selfie oder zum Selbstporträt. Sehr schönes Wort, finde ich es übrigens. Ja, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht zum zu meiner großen Leidenschaft machen, aber es ist ganz interessant und ich finde es auch echt ziemlich schwierig. Dann bist du so halb mit dem Auslöser, mit dem Handy als Auslöser, mit der App irgendwie so und dann irgendwie, weißt du, musst du irgendwie alles im Blick behalten, Belichtung, deine Pose und Kamera dann bedienen und am Ende mache ich dann einfach so klack, 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 25 Bilder und hoffe, dass eins passt. Und Martin, du hast mir gerade nochmal ein Profil geschickt, den wollte ich auch nennen. Das ist für mich nämlich so das männliche Pendant, auf jeden Fall zu Anastasia offensichtlich. Super kreativer Kopf, ganz spannende genau. Selbstporträtbilder, immer auch mit ein bisschen Editing, also wie heißt es, Composing mit dabei und so. Und zwar ist das der Trommelwirbel. Jetzt kommst du.
Jawohl, Trommelwirbel. Michael Ulmer.
Genau.
Heißt der gute Mann. Finde ich tatsächlich eins der spannendsten Profile in diesem Bereich, das ich kenne, muss ich jetzt dazu sagen. Mag welche geben, die ich nicht kenne, aber der beschäftigt sich fast ausschließlich mit Selbstporträts und der lässt sich da auch wirklich richtig, richtig viel einfallen und seine Bilder sind schon mega cool, muss man wirklich sagen. Steckt aber auch natürlich auch immer Photoshop dahinter, muss man auch dazu sagen.
Ja, aber er macht das auch, also was ich bei ihm cool finde, ist, er zeigt halt nicht nur die Ergebnisse, sondern eben auch den Schaffensprozess.
Genau, er zeigt auch den Schaffensprozess und er zeigt wie er es gemacht hat und so und das, also auf seinen Reels auch und das ist schon mega, mega cool, muss ich echt sagen, also ich verlinke euch den auch mal, schaut mal da rein zu dem Thema, ansonsten ja, wenn du Selfies machst, ich nenne es jetzt mal so salopp Selfies, weil das, was der macht, hat mit Selfies eigentlich schon wieder fast nichts mehr zu tun.
Nein.
Aber wenn du Selfies machst, ja, genau, ne? Also dann bist du natürlich alles in einer Person, natürlich, ne? Wenn du niemanden hast, der sich da so kümmert, musst du alles selber machen, das ist halt so. Angefangen von Visa und Hairstylist über über Innenarchitekt, über Fotograf, über was weiß ich, du musst natürlich alles selber machen, das ist halt so.
Aber was ich halt total cool finde,
ist aber überhaupt nicht mein Gebiet, muss ich auch dazu sagen.
Also ich ehrlich gesagt, ich habe minimal, also schon ein bisschen Freude dran, weil das Schöne ist eben, du hast ein Bild im Kopf. Also ich habe ein paar Bildstrecken mal gemacht, eins, wo ich ein bisschen irgendwie mit Prisma rumhampel oder sowas, dann anderes ein bisschen mit farbigem Licht. Naja, wie auch immer. Und man hat irgendwie so ein Bild im Kopf, finde ich, wie ich es auch habe, wenn ich jetzt irgendwie ein anderes Shooting mache, Kreativ-Shooting mit einem Model oder keine Ahnung. Nur, dass ich jetzt keinem irgendwie verklickern muss, wie ich es meine. Ja, also jetzt mal die Schulter mehr so, die Hand mehr so. Muss ich nicht verklickern? Ich weiß schon, wie ich es haben will. Und kann das dann quasi direkt selber versuchen umzusetzen. Also nicht, dass man es jetzt immer sofort schafft. Ich bin ja kein Model, aber das finde ich das Schöne, dass man nicht so viel erklären muss, nicht so viel kommunizieren muss, sondern dass man halt direkt umsetzen kann und ausprobieren kann.
Ja,
Und das ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich cool, weil man einfach so unglaublich effizient ist. Es ist natürlich ein bisschen umständlich, finde ich, mit dem Auslöser und so, ne? Nervt extrem, ganz ehrlich. Insbesondere, wenn du dann checken musst, wie ist das Bild geworden und dann verlässt du die Pose deswegen natürlich. Und muss dann wieder einnehmen und es sieht dann doch wieder anders aus und so. Also es ist schon irgendwie nervig, aber es ist auch spannend und es macht irgendwie auch Spaß, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise. Also hier und da mal kann man das durchaus mal machen, finde ich.
Okay. Also ja, ich bin da, weiß ich nicht, also nicht mein Metier. Ich bin da auch viel zu ungeduldig. Bild machen, dann hinrennen, anschauen oder einen Monitor daneben stellen. Also das ist nicht meine Welt. Ich fotografiere lieber andere Menschen. Aber ja, also ja. Wie gesagt, Michael Ulmer ist
er zeigt, wie es geht.
Genau, er zeigt, wie es geht.
Er zeigt auf jeden Fall, wie es geht. Das kann man wohl laut sagen.
Genau, ja. Also von daher schaut es euch mal an. Aber wie gesagt, liebe Hanna, nicht wirklich meine ja, mein Metier. Aber es gibt mit Sicherheit sogar sehr interessante Künstler, also da sage ich wirklich Künstler, Hut ab, der das richtig hinkriegt. Die das richtig, richtig gut können.
Verlinken wir beide in den Shownotes, ne? Die Anastasia und den Michael beide, ne?
Natürlich. So. Das haben wir doch schon gehabt, das Thema. Haben wir das schon gehabt?
Ich weiß nicht, welches.
Ich sage, ihr dürft, also auch von der Hanna, Ihr dürftet euer Studio einrichten, aber, ach so, nee, das haben wir noch nicht. Also pass auf, ihr dürftet euer Studio einrichten, aber nur mit maximal 5 Gegenständen, / Ausrüstung, Kamera, Objektiv ausgeschlossen. Welche wären es? Zum Beispiel Softbox, Dauerlicht, Hintergrundstuhl und so weiter und so fort.
Also nehmen wir jetzt Stativ raus, ne, oder?
Ja, also Stativ, ja.
Okay.
Stativ würde ich jetzt mal rausnehmen.
Okay, ist gut. So. Und jeder Hintergrund einzeln, oder?
Ja, Hintergründe würde ich als Hintergründe bezeichnen.
Okay, also ich würde sagen, bei mir ein ein Hintergrundsystem, nicht das Schöne, was an der Wand hängt, was so schön praktisch ist mit diesen Ketten, wo man dran ziehen kann, sondern eins, was auf dem Stativ ist. Einfach deswegen, wenn es das einzige Hintergrundsystem ist, eignet es sich, finde ich, besser für Stoffe. Und man kann trotzdem auch eine Rolle an die Stange dran machen und kann beides nutzen sozusagen. Deswegen würde ich ein Stativsystem nehmen. Dann eine große Softbox, irgendwas zwischen 80 und 120 Zentimeter. Am besten eine von Neoluma mit den ganzen Diffusoren. Dann habe ich gleich alles in einer sozusagen. Jetzt bin ich bei 2. So, dann ich würde einen schönen, von Nanolight gibt es auch so ein Ding, so ein Color-LED-Panel ist das, einfach mit Barndoors, wo du quasi jede Farbe einstellen kannst. Die hat gut Power als Rimlight. Ja, so mit Barndoors, schön als Rimlight, und dann kannst du jede Farbe einstellen, Temperatur und so weiter und so fort. Das finde ich geil. Genau, als Lichtquelle übrigens, warte, was habe ich jetzt? 3, ne? Genau. Ja gut, wenn ich dann konstantes Rimlight habe, nehme ich auch einfach mal ein Dauerlicht als Dings, Nanolight FC 500B würde ich da wählen, schön viel Power. Und warum Dauerlicht? Weil nachher will ich dann doch noch mal ein Video machen. Dann finde ich es immer ganz gut, wenn ich auch das Licht da habe, weil wenn du nur mit Blitzen arbeitest, kannst du scheiße Behind the Scenes machen. So, und dann zu guter Letzt noch sowas wie ein Projektionsvorsatz, wo ich hier und da mal spannende Lichtmuster auf mein Motiv werfen kann. Oh nein, schmeiß den weg, nicht den Projektionsvorsatz, den Bogenreflektor brauche ich noch. Als 5.
Jawohl.
So, das ist, glaube ich, meins, so, mein Basic Setup.
Okay. Also, dann fange ich mal an. Also, was ich auf jeden Fall brauche, sind Verdunkelungsvorhänge. Also, ich habe natürlich Fenster, mein Studio hat ja Fenster, logischerweise.
Oh, jetzt fängt er bei 0 an. Okay, ja, gut, ja, die brauche ich ja, auch, ja.
Ja. Du brauchst keine, weil du hast keine Fenster.
Doch.
Ach so, hast du Fenster. Okay, aha. Dann brauchst du auch welche. Also, okay, also ich brauche auf jeden Fall Verdunkelungsvorhänge. Nee, du, was heißt bei 0? Die sind für mich absolut ultra wichtig. Aber mir geht es nicht darum, dunkel machen zu können, sondern mir geht es darum, Licht steuern zu können.
Ja, weil deswegen du mit Tageslicht arbeitest, ne?
Genau, deswegen brauche ich Verdunkelungsvorhänge.
Smart.
Punkt 1. Was ich noch brauche, sind auf jeden Fall, wie nennt man es, Gardinen in Stores. Helle. Also keine Verdunkelungsvorhänge, sondern normale Stoffvorhänge. Mhm. Sind der beste Diffusor, den es überhaupt gibt. Fürs Tageslicht. Mhm. Genau. Sind 2. Was ich auf jeden Fall auch brauche, ist in einem Studio definitiv ein Barhocker. Also ein Stuhl, ja. Nicht, sondern ein höherer Stuhl, nennen wir es Bar. Ich nenne es mal Barhocker, also ein höherer Stuhl.
So, ja, aber da könnte ich im Zweifel noch drauf verzichten, aber ja.
Nee, kann ich nicht. Den brauche ich zwingend. Sind 3, was ich noch brauche, auf jeden Fall ist das an der Wand hängende Hintergrundsystem.
Den Reflektor brauchst du auch, oder?
Dass du nicht willst? Nee, den Reflektor könnte ich verzichten. Auf den Reflektor kann ich tatsächlich verzichten, okay. Zur Not. Sind 4, und was ich dann auf jeden Fall, ja gut, jetzt habe ich keine Luft mehr. Verdammt, jetzt muss ich auf irgendwas verzichten. Entweder auf die Softbox oder auf den Blitz. Das ist ungünstig.
Ja, dann.
Okay, dann streich den Barhocker und ersetz ihn durch eine Studioblitze mit großen Softboxen. Runde Softboxen auf jeden Fall.
Runde, ja, genau.
Möglichst groß. Companion wurde ja schon genannt. Genau. Von daher, ja, irgendwas in diese Richtung. Genau.
Ich gucke kurz nach dem Brot, Martin. Überleite mal.
Ja, geh mal nach Brot gucken. Genau, ich überleite mal. Ich übergebe mich. Ach nee, das war was anderes. Genau, das wären so die fünf Sachen. Und wenn ich sechs nennen dürfte, dann wäre auf jeden Fall der Barhogger noch dabei. Genau. Ja, ich hoffe, liebe Hanna, damit ist dir ein Stück weit geholfen oder auch nicht. Weil am Ende hängt es einfach sehr stark davon ab, was man fotografiert und wie man es fotografiert. Ich hätte jetzt genauso sagen können, ich nehme das Bett, was für mich ein relativ wichtiges Utensil im Studio ist, oder ich nehme die Hintergründe, die Stoffhintergründe, die ich an der Wand habe. Aber am Ende des Tages kommt es einfach davon, wie man fotografiert und was man fotografiert. Deswegen wird da jeder eine andere Liste haben, logischerweise. Gut. Dann würde ich sagen, solange der Fabian nicht da ist, schaue ich mal, was wir noch für Themen haben. In der Zwischenzeit würde Fabian wohl wiederkommen.
Er ist schon wieder da.
Oh, der ist schon wieder da, das ging aber schnell.
Brot ist fertig, hoffentlich.
Und zwar haben wir was vom, hoffentlich, aha, okay. Okay, da haben wir was Spannendes für heute noch. Und zwar eine Overrated Underrated Photoshop Edition.
Warte kurz. Ah, schön. Da freue ich mich aber drauf.
Ja, wusste ich doch. So, und die Photoshop Edition kommt von Max aus Bielefeld, wer das wohl ist.
Ah, der Max Fancon-Entwickler.
Schöne Grüße an der Stelle. So, der Max aus Bielefeld schreibt, Overrated Underrated Photoshop Edition. Hochpassfilter.
Underrated.
Overrated. Warum?
Ich oder du jetzt?
Ja, warum underrated?
Alter, mit dem, also alleine zum Nachschärfen nochmal manchmal Killer. Also da kann man so unglaublich viel Kram mitmachen, der Fotos nochmal richtig geilen, ja, wie soll ich sagen? Ja, einfach so Mikrokontraste nochmal gibt, ne?
Ja.
Das ist schon mal geil, ehrlich gesagt. Also ich finde es underrated.
Deswegen finde ich, das ist ja genau der Grund, warum ich es overrated finde, weil ich mittlerweile auf Instagram so viele Bilder sehe, die gnadenlos überschärft sind, dass ich einfach nur noch sagen kann, das ist overrated.
Gut.
Aber ist ja Geschmackssache.
Mach du deine Matsche weiter da.
Ja, ich mache meine Matsche weiter. So, Ebenenmischmodi.
Oh, absolut underrated. Nee, Martin, komm, da kannst du jetzt nicht overrated sein. No way.
Ich überlege gerade, wie oft ich den wirklich ändere. Ja, doch, ich brauche ein weiches Licht, brauche ich relativ häufig und ich brauche, ja, okay.
Ja, underrated. Weiches Licht ineinander kopieren, dies, das,
ja,
also.
Ja, okay, ja, okay, ja.
Oder alleine auch manche Effekte nutzen und dann aber nur eben den Effekt auf die Farbe oder auf die Luminanz haben oder auf die Sättigung.
Ja, du brauchst dann ja auch also bei der Frequenztrennung und was weiß ich was, also von daher ist
es ja, richtig. Ja, also okay. Gut, das heißt nicht, dass er jetzt nicht overrated sein kann an sich so, aber ich finde halt, ja, man kann damit, ja. Also was Kreativität angeht, auch unglaublich krass Sachen machen.
Ja, bin ich bei dir.
Das stimmt schon, ja.
Ja. So, Dodge and Burn Tool. Ganz klar ist underrated.
Das Dodge and Burn Tool.
Naja.
Also, warte, Martin. Reden wir jetzt von der Technik Dodge and Burn? Für die
da steht Dodge and Burn Tool. Also ich hätte es mal übersetzt mit Dodge and Burn. Also mit dem Aufheller und also es gibt ja in Photoshop links diesen schönen, ne, dieses schöne, was auch schon wie die Lupe genau. So ähnlich.
Ja, ja.
Was soll das eigentlich darstellen? Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, was soll das eigentlich darstellen? Was weiß ich?
Ich kann es dir sagen, Martin.
Ach ja, was denn?
Ich kann es dir sagen, weil ich es beim Max gelernt habe im Coaching.
Ja, und was
steckst da? Im analog Dunkelkammer-Coaching. Entwicklungsstudio-Dings. Und zwar ist es folgendermaßen, dass du einen kleinen Stab, du hast einen Stab, wie so einen langen Zahnstocher, mit dem ich eben in mein Brot reingepikst habe, um zu gucken, ob der Teig noch glitschig ist. Und ganz am Ende davon hast du so eine Art, ja, einfach so eine kleine Pappkarte oder sowas. So. Und das hältst du bei der Belichtung zum Beispiel übers Gesicht. Ach. Und dadurch kannst du halt, machst du bei der Belichtung, kannst du es abwedeln. Okay. Ne, genau. Ah, und dadurch,
okay. Das soll dieses Symbol sein.
Ja, okay. Also nehme ich an, ja, okay. Da das natürlich alles hier fünffach und hin und drei und her irgendwie negativ, positiv, umgekehrt alles ist es so, dass du halt damit eine Vignette machen kannst, ne? Indem du einen Bereich sozusagen nicht so lange belichtest, das Fotopapier nicht so lange belichtest. Ne?
Aber auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, dass das dieses Symbol das darstellen soll. Aber gut,
again what learned. Deswegen heißt es auch abwedeln. Ne?
Again what learned. Okay, also Dodge and Burn Tool. Also für mich absolut underrated, weil du kannst eigentlich mit Dodge and Burn fast alles auch retuschieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde irgendwie zu gerne sagen, es ist overrated, aber no way ist es nicht. Ist es leider nicht. Und nicht nur das Dodge and Burn, die Technik insgesamt, ja, dass die einfach irgendwie immens wichtig ist, wobei man da auch viel mit dem Hochpassfilter machen kann, aber dieses Dodge and Burn Tool, insbesondere dieses, dass man da oben noch einstellen kann in der Leiste, dass du irgendwie die Tiefen oder die Mitteltöne oder die Lichter eben nur ansteuern willst, ne? Und dann kannst du beim Micro Dodge and Burning, wie ich das jetzt echt porenmäßig, kannst du wunderbar irgendwie Falten einfach ein bisschen glätten oder sowas, ohne dass die komplett wegnehmen musst, ne? Also das ist einfach. Das
oder
einfach,
Augenringe oder einfach Muskelpartien mal ein bisschen betonen oder abmildern oder.
Wer da manuell dran geht, der braucht diese Tools auf jeden Fall.
Genau.
Geht auch über Kurven mit einer Maskenebene. Aber ist auch
also irgendwie aufwendig. Ich hatte übrigens zu dem Thema, hatte ich mal ein Gespräch in einem Online-Coaching, das fand ich ganz witzig, und zwar da ging es um das Aufblasen-Werkzeug, ich weiß nicht, ob du das kennst, liegt, also vom verflüssigen Filter gibt es ein Aufblasen-Werkzeug und es ging darum, bei einem Model, bei einem Aktfoto meinte der Fotograf in dem Online-Coaching, er würde gerne die Brust etwas mehr schattieren oder etwas größer wirken lassen, größer wirken lassen war die Anforderung.
Aufblasen oder?
So, und dann hat er gemeint, er nimmt dann immer das Aufblasen-Werkzeug und es schaut dann so unnatürlich aus. Und dann habe ich gesagt, schaut es unnatürlich aus, weil du natürlich damit alles vergrößerst, einschließlich, aber egal. Ich habe ihn dann mal gezeigt, wenn er sowas gedenkt zu tun, dass man sowas auch einfach mit ein bisschen Schatten, also man gewisse Partien auch herausarbeiten kann, sodass die dann einfach größer wirken. Und danach war er ganz verblüfft, dass das funktioniert. Das fand ich ganz interessant. Und für alle anderen, sei mir gesagt, das, was ein Model mit Make-up macht, ist vom Prinzip auch nichts anderes. Ne? Wir dunkeln die Wangen etwas ab, beziehungsweise die Knochen. Und dadurch wirkt ein Gesicht kantiger oder eben auch nicht, je nachdem, wie man das tut. Oder die Nase oder.
Stichwort
alles ist Contouring. Genau, das alles ist nichts anderes
vom Prinzip. Und das könnte auch mal bei YouTube eingeben.
Genau. So. Und ob man es jetzt verwerflich findet, eine Brust zu vergrößern oder nicht, das muss jeder für sich selber
entscheiden. Ja, lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Genau.
Oder Punkt. Zu verkleinern. Ja, bitte.
Oder zu verkleinern, natürlich. Letzter Punkt, Tonwertkorrektur.
Ach, ganz ehrlich, overrated, weil kannst du auch mit Kurven machen.
Sehe ich aber auch so. Also ist für mich komplett overrated.
Ja. Geht mit dem Kurventool 1:1 genauso. Sieht nur ein bisschen nicht so, ganz so praktisch aus, aber pff.
Also brauche ich aber eigentlich fast überhaupt nie. Also so Zeug mache ich dann irgendwie alles in Lightroom. Aber für mich komplett overrated. Ich muss jetzt noch ein was dazu sagen. Ich bin eigentlich völlig entsetzt über dieses overrated, underrated. Also nicht, dass wir es haben, sondern dass es für Max kommt. Der ja mit bekanntlicherweise mit Photoshop jetzt nicht eigentlich gar nicht mal so viel am Hut hat.
Wer weiß.
Ich finde es ja interessant, dass er sich damit auskennt. So, sehr schön. Da wir jetzt bei einer Stunde sind und ich ja gesagt habe, ich würde gerne heute ein bisschen beschleunigen, würde ich sagen, wir machen jetzt noch 2-3 Buzzwords und dann sind wir durch für heute.
Ja, ist gut, Martin.
Bist mir hoffentlich nicht böse dafür.
Nö, alles gut. Dann bin ich immerhin nicht ich immer der früh abbrechen muss.
Wir müssen heute mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kürzer machen.
Ja, ist okay.
Ich schmeiß mal's auf.
Margarine in Haare.
Okay. Hast du es verstanden?
Margarine in Haare?
Ja, Margarine in Haaren. Haare, kann sein, dass ich da ein N vergessen habe. Kann auch in Haaren heißen. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bringen soll.
Na, Glanz?
Ja, aber dann mache ich sie doch einfach nass. Da schmiere ich mir noch keine Margarine in die Haare.
Ja, aber dann
hast du das schon mal gemacht?
Dann tappen die nicht so gut zusammen vielleicht.
Hast du das schon mal gemacht?
Nein, aber guck mal für diesen Slick-Look, ne? Du hast jetzt, ja. Du hast jetzt jemanden mit echt langen Haaren und du möchtest, dass die alle so richtig slick am Kopf gepappt nach hinten sind.
Hm.
Kann ich mir schon vorstellen, dass das mit Fett besser funktioniert als mit Wasser, weil Wasser trocknet ja auch wieder. Da musst du andauernd wieder hinterher.
Das ist wohl wahr. Da hast du jetzt wieder recht. Vielleicht ist das ja sogar.
Also ich habe es nie gemacht, aber würde ich jetzt einfach mal so denken, ne? Die Leute würden ja niemals irgendwelche Spaßsachen da bei uns reinwerfen. Also es traut sich ja keiner.
Das traut sich keiner. Das würde den Leuten nie einfallen. Also ich würde sagen an der Stelle, liebe Leute da draußen, wenn ihr wisst, was Margarine in den Haaren bringen soll beim Shooting oder was der Vorteil davon ist gegenüber Wasser oder ob wir es vielleicht völlig falsch verstehen.
Da kannst du auch mit Öl die Haut einschmieren, dann kann man noch Margarine in die Haare machen.
Ja, Öl auf der Haut kenne ich ja noch, aber Margarine in den Haaren habe ich jetzt also wirklich noch nie gehört.
Ich meine, es gibt halt auch Haargel mit Wet Look Effekt und so, könnte man auch nehmen, aber vielleicht ist
ja,
Margarine,
würde ich,
I don't know. Ja, weiß ich auch nicht.
Also, tut mir mal den Gefallen, ihr da draußen, klärt uns mal auf, Sprachnachrichten, wir nehmen alles, dann klären wir das in der nächsten Sendung gerne auf, aber ich sage ehrlich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll jetzt gerade.
Nee, wüsste ich auch nicht.
Ja, von daher machen wir weiter.
Weniger ist mehr.
Ja,
mehr ist weniger.
Weniger ist mehr könnte eigentlich das Motto meiner Fotografie sein, eigentlich in den meisten Fällen.
Was Stoff angeht oder was?
Nee, was nicht was Stoff angeht, sondern was das Bild angeht. Wenn du meine Bilder anschaust, ich bin kein Freund von üppigen Ausstattungen oder von, also wenn du das Gegenteil von einem Sascha Perlinger sehen willst, dann redest du gerade mit ihm.
Ich bin mehr die Sascha-Fraktion. Ja, na, wobei, ich bin ein Wandler zwischen den Welten, Martin.
Oh.
Ich finde beides halt echt ohne, also ich meine ohne Witz jetzt, also ich mag richtig minimalistische Porträts. Ihr könnt in meinen Feed gucken und ihr werdet sehen, ich habe auch sehr, sehr minimalistische Porträts, die wirklich nicht nur vom Inhalt, sondern auch von den Farben her und so wirklich sehr, sehr reduziert sind, manchmal auf das Wesentliche. Und dann mag ich aber auch die Sachen, wo es einfach drunter und drüber geht. Hier noch ein Vordergrund, da noch irgendwie das. Und es gibt einfach Bilder, wo dann irgendwie viel zu entdecken sind und wo super viel passiert. Und ich finde, beides hat so echt so seinen Reiz. Also nur minimalistisch wird nicht gehen, aber immer nur irgendwie so voll Action irgendwie. Also ich mag auch ein richtig schönes, aufgeräumtes, klassisches, minimalistisches Porträt. Kann ich auch sehr viel abgewinnen. Sehr viel.
Also wie gesagt, da bin ich aber, glaube ich, also ich kann sowas auch mal, aber im Normalfall bin ich eigentlich sehr, sehr aufgeräumt unterwegs und sehr wie soll ich sagen?
Ja, so reduziert.
Ja, nicht, also reduziert, weiß ich jetzt nicht, ob man es reduziert nennen kann, aber ich bin jetzt nicht der Mensch für üppige, ausgestattete Räume oder irgendwie sowas, sondern
noch eine Requisite.
Also wer meine Bilder kennt, der weiß, dass ich das nicht bin. Ich nutze es mal, wenn es da steht, ne? Also ich sage jetzt mal so Hasenland oder da steht irgendwie so ein vorgefertigtes Setup drin, dann nutze ich das mal ganz gerne, das ist gar nicht die Frage. Aber ich bin jetzt nicht so der Fan davon, wenn ich ehrlich bin.
Ich
weiß nicht, dass ich in einer guten Location nichts abgewinnen kann. Das heißt jetzt wieder nicht. Ne?
Aber ich finde, der Begriff Reduktion ist gar nicht so schlecht, weil man reduziert halt wirklich auch den Bildinhalt dann auf das Wesentliche. Also es ist jetzt nicht eine Form von Minimalismus, sondern es ist bei mir wirklich eine absichtliche Reduktion auf und zu gucken, was kann ich noch alles wegnehmen und was ist eigentlich das Wichtige hier so. Ne?
Ja.
Und was kann ich auch verstecken noch oder so,
ja,
also ne?
Es gibt ja auch mal den Spruch, oder den gibt es immer noch, einem guten Bild kann man nichts mehr wegnehmen, oder wie das war,
genau.
So in der Richtung. Ja. Und weniger ist mehr.
Ja, ist ein guter Spruch. Und ich möchte dazu auch noch sagen, es gibt ja auch noch irgendwie Negative Space, ist auch nochmal so ein Buzzword für sich, aber auch das fällt mit rein. Also, dass man eben auch nochmal das Nichts im Bild auch nochmal ein bisschen präsenter macht.
Ja, und es trifft auch auf viele andere Bereiche zu, fällt mir gerade so ein. Ich habe vorhin mit jemandem geschrieben, der relativ neu in der Fotografie ist, dem seine Bilder sehr überbearbeitet aussehen, sehr, wie soll ich sagen, zu Tode reduziert, hätte man früher gesagt. Also es soll jetzt nicht beleidigend gemeint sein, aber halt einfach, wo man sieht, da ist noch kein Konzept dahinter oder ähnliches. Und ich sage immer, und das ist auch das, was ich in meinen Workshops immer sage, liebe Leute, wenn ihr noch kein Konzept habt oder es noch nicht könnt oder noch nicht wisst, wo ihr hin wollt, dann ist weniger generell mehr. Gerade bei Bearbeitung, muss man einfach sagen. Mit einer Nichtbearbeitung kann man eigentlich nichts falsch machen. Mit einer Überbearbeitung hat man alles falsch gemacht. Im Normalfall. Das heißt nicht,
dass es Überbearbeitung fällt auf jeden Fall mehr auf als eine Nichtbearbeitung.
Das ist korrekt. Und sie fällt auch negativer auf im Normalfall.
Das meine ich,
wenn,
genau.
wenn sie nicht gut ist. Ne?
Ja,
es gibt natürlich Bilder, die zu Tode retuschiert sind, aber trotzdem geil sind. Ne? Aber das muss man halt können dann. Das meine ich damit. Genau. Also von daher stimmt es auf viele Bereiche einfach. Definitiv. Und um den Kreis zu schließen, liebe Videografen da draußen, das gilt auch für eure YouTube-Videos. Weniger ist mehr, kommt auf den Punkt und laber nicht ewig rum. So, das muss ich nochmal loswerden.
Martin, du hast den Mechanismus nicht verstanden, denn desto länger die Videos sind, desto mehr Werbung kann man einblenden.
Ich habe den verstanden, aber ich muss den ja nicht wollen.
Nee, aber dann, ja.
Weißt du, was ich meine? Ich
kannst den YouTubern nichts vorwerfen.
Pass auf. Kurze Anekdote, jetzt reden wir mal vom Fußball. Du hast vorhin auch schon über Bielefeld hergezogen.
Okay.
Reden wir mal über Fußball, kurz 5 Minuten. Ich habe gestern Abend ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, eigentlich sind wir doch selber schuld, dass wir in Deutschland mittlerweile 4 oder 5 Sender haben, die Fußball zeigen, und du müsstest alle abonnieren und bezahlen, damit du überhaupt noch in der Lage bist, die komplette Fußball-Bundesliga zu sehen, eigentlich einschließlich Champions League. Macht mich wahnsinnig, sage ich ganz ehrlich, bin ich nicht bereit. Du müsstest Dazn oder wie auch immer der Scheiß heißt, abonnieren. Mhm. Du brauchst Sky, du brauchst das normale Fernsehen, du brauchst Amazon Prime. Sage ich ganz ehrlich, habt ihr eigentlich einen in der Waffe? So, am Ende des Tages haben wir es selber in der Hand, weil, ganz ehrlich, es bräuchten nur die Fans alle mal auf die Barrikade gehen. Keiner geht mehr zu spielen, keiner kauft es mehr. Dann hat sich das Thema schnell erledigt, weil dann wird nämlich der DFB feststellen, okay, klappt so nicht, wir müssen doch wieder an einen vergeben. Wird aber nie passieren. Warum nicht? Weil keiner bereit ist, auch mal nur annähernd auf seine sonntägliche Fußball-Eskapaden zu verzichten oder ähnliches. Ja, ist doch so, sind wir doch mal ehrlich.
Ja, kann sein.
Bei allen Themen so. Wir schimpfen immer, wir sind aber nicht bereit, etwas dagegen zu tun. Und dabei vielleicht auf etwas zu verzichten. Ja, ist ja dasselbe mit Auto und Umweltschutz oder.
Du meinst, alles die gleichen als Kunde Themen. Seine Macht auszuspielen auch.
Ja, genau,
eben,
das meine ich damit.
Dafür eben auch eben zu verzichten, ganz bewusst.
Genau, und dafür bewusst auch mal zu verzichten eine Zeit lang. Genau, aber dafür sind wir nicht bereit und zahlen wir lieber. Mhm. Und deswegen geht es uns eigentlich noch viel zu gut. Aber weniger ist mehr, sage ich dazu nur. Ne? Also man muss halt vielleicht auch mal auf was verzichten, um ein bisschen was durchzusetzen. So, ja, wollte ich aber nur so am Lande.
Ein schöner Impuls.
Ne? Genau. So. Schöner und Impuls. Darüber sollten wir mal nachdenken.
Kann ich unterstreichen. Ne? Ist gar nicht genau. So einfach, aber ein bisschen hilft schon.
Nein, ist es nicht. Und ich war immer dafür ausgelacht, wenn ich immer Leuten sage, nö, ich verzichte darauf, weil ich möchte das nicht unterstützen. Ja, das bringt doch nichts, wenn du das machst. Ja, das ist richtig. Das bringt
nichts. Aber wenn 1000 Leute sich dazu entscheiden, das nicht zu machen, dann genau. Bringt es vielleicht schon, ist Demos und so, ne?
Genau, und es ist wie Demos oder es ist wie Wählen gehen. Ja, wenn alle sagen, gehen, es bringt doch eh nichts, dann ja, können wir es auch sein lassen. Dann können wir die Demokratie abschaffen. Dann machen wir wieder ein Königreich Deutschland. Wählen, wen auch immer. Wählst du gar nichts mehr, weil den König wählst du nicht.
Der wird geboren, genau. Dann fertig.
Genau, so, der wird geboren und dann habt ihr halt einen. Ne?
Heiratet also, seine Cousine und ab geht das.
Genau, und ab geht die Party, die wilde Fahrt. Genau, so. Und deswegen muss man halt was tun. Auch wenn Leute mich dafür belächeln mögen, aber ich bin halt der Meinung, man muss halt auch mal Kante zeigen, auf gut Deutsch.
Hey, Martin, eigentlich schon ein guter Spruch als zuletzt, aber wir haben noch ein Passwort offen. Und du wolltest auch eigentlich Schluss machen jetzt.
Ja, wir machen jetzt auch Schluss. Habe ich noch ein Passwort offen? Wieso habe ich noch eins offen? Achso, ja, naja, komm,
eins machen.
Haben wir nur zwei? Okay, dann machen wir noch eins. Wir haben das letzte Mal ja schon keine gemacht, ne?
Ja, deswegen.
Ja, okay, dann machen wir noch eins. Komm.
Narbenretusche.
Ey, spannendes Thema. Ey.
Wenn der Kunde, die Kundin es möchte, mache ich das. Ansonsten würde ich es nicht machen. Gehört bei halt freien, dazu, ne?
Bei freien Arbeiten? Geh mal weg von Kunden, bei freien Arbeiten?
Nee, nur wenn das Modell es möchte. Ja. Also ich meine, es wäre ja eine Narbe im Gesicht oder so, ne? Ich kann mir,
in deinem also, Fall, in deinem
in,
Fall.
In meinem
du kannst
Fall,
auch Narbe auf Körper sein, Narbe am Fuß, Narbe
dir,
am
ja, Narbe Hand, am Fuß, I don't know, keine Ahnung. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was das für eine Narbe ist. Aber ich würde sagen, bei mir, also wenn ich jetzt irgendwie mich mit einem also Modell anschreibe und sage, lass mal irgendwie ein TFP-Shooting machen und die hat eine Narbe im Gesicht, dann weiß ich das und finde das wahrscheinlich besonders spannend. Und spreche sie deswegen an oder so. Also ich finde Narben irgendwie spannend, wie Sommersprossen oder so, das gibt im Gesicht ja was.
Natürlich.
Es gibt natürlich auch Narben, die irgendwie, ehrlich gesagt, Narben an coolen Stellen im Gesicht und Narben an nicht so coolen Stellen im Gesicht. Und manche Narben entstellen und manche Narben machen einen so ein, geben einem so ein böses Piraten-Look oder so. Weißt du, was ich meine? Also, es gibt halt sowas und sowas, ne?
Absolut.
Kommt halt ganz drauf an, finde ich, irgendwie. Genauso wie Schönheitsflecke oder keine Ahnung. Da gibt's eben auch welche, die sind attraktiv und manche eben nicht so, ne? Aber einfach so irgendwie mich mit einer Person verabreden, die shooten und dann sagen, nö, ich nehme jetzt irgendwie weg, was dich voll charakterisiert, würde ich nicht machen. Ganz ehrlich, aber eine Narbe am Fuß ist vielleicht was anderes. Das, ja, würde ich sagen, nach Absprache.
Also ich hatte deswegen nämlich letztens erst Zoff mit einem Model, sage ich ganz ehrlich, wo das Model darauf bestanden hat, dass ihre Narben bleiben. Und ich sage ganz ehrlich, ich lege keinen Wert auf Authentizität, wie so schön heißt in Bildern. Ich lege da überhaupt gar keinen Wert auf. Und deswegen interessiert es mich auch nicht. Retuschiere ich auch Narben weg. Ich retuschiere sie dann weg, wenn sie mich im Bild stören. Ich lasse sie dann dran, wenn ich es, wie du schon gesagt hast, es gibt auch Narben, die machen ein Bild interessant. Dann lasse ich sie auch dran. Aber es gibt halt auch Narben, die mich einfach stören in einem Bild. Und dann retuschiere ich sie weg. Da habe ich überhaupt gar keine Hemmungen.
Sagen wir zum Beispiel mal eine Akne-Narbe oder sowas.
Ich möchte gerade nicht festmachen, was es für eine Narbe ist, sondern ich glaube, es ist einfach interessant, ob die Narbe quasi in dem Bild stört oder das Bild interessanter macht am Ende des Tages. Aber mir geht es nie darum, das Model authentisch darzustellen oder so, das ist nicht meine Intention in der Fotografie. Überhaupt nicht.
Meiner auch nicht, würde ich auch sagen.
Ich glaube aber, und deswegen finde ich das Thema so spannend, das ist eins der häufigsten Missverständnisse, glaube ich, in der Fotografie. Und das ist auch einer der Gründe, warum Leute wie der Markus, also so oft mit anderen Leuten aneinander so ein Stück weit vorbeireden. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern warum man eigentlich über andere oder warum man aneinander vorbeiredet, weil man eine völlig andere Intention beim Fotografieren hat. Mhm. Es gibt Leute, die wollen authentische Bilder haben, es gibt Leute, die interessiert das überhaupt nicht. Mhm. Es gibt Leute, die legen Wert darauf, dass das Model so und so dargestellt wird, es gibt Leute, die interessiert das überhaupt nicht. Und ich glaube, man muss das, und das habe ich aus dem Gespräch auch mit dem Model letztens mitgenommen, bei neuen Models kommuniziere ich das jetzt mittlerweile knallhart im Vorfeld, dass ich sage, pass auf,
die sind auch weg. Ich nehme weg, was mir nicht passt.
Ich nehme weg, was mir nicht
passt.
Wenn
ich Bock habe, mache ich deine Nase doppelt so groß.
Ja, ist so. Also mir geht es nicht darum, ein Model in irgendeiner Art und Weise quasi darzustellen, sondern mir geht es darum, ein Bild zu schaffen. Und das Bild ist nach meinen Vorstellungen. Mm. Und da ist es mir völlig egal, wie das Model aussieht vom Prinzip her. Das Model ist eigentlich nur ein Teil der Leinwand an der Stelle. Das heißt ja nicht, dass man mit dem Model kein vernünftiges Shooting machen kann. Das heißt nicht, dass man mit dem Model keinen Spaß haben kann, aber Sinn und Zweck ist es nicht, ein authentisches Model abzubilden. Oder das Model authentisch abzubilden, drücken wir so aus.
Martin, ich gehe da auf jeden Fall grundsätzlich mit, aber es ist echt super wichtig, dass man das eben kommuniziert, wie du auch schon sagst, du machst das Ganze im Vorhinein und so. Und das betrifft aber jetzt nicht nur die Narben, ne? Also das betrifft ja alles Mögliche eigentlich, wenn wir ehrlich sind, was man irgendwie am Gesicht, am Körper alles so verändern kann in der Retusche, das ist ja alles, ne? Und ich bin jetzt auch nicht, glaube ich, bekannt dafür, dass ich sage, ich möchte irgendwie die Umwelt und die Menschen so abbilden, wie sie sind, sondern das ist ja künstlich und inszeniert, was ich mache, und das ist auch in Ordnung so, ne? Ich finde, dessen muss man sich aber eben einfach bewusst sein, wenn man bei mir vor der Kamera steht. Und deswegen ist wichtig, dass man damit offen umgeht. Aber ich finde eben, auch um was Ausgleichendes zu sagen, ich finde eben in Anführungsstrichen manche Makel, aber eben auch besonders spannend und weil sie eben Menschen und Gesichter und so wirklich auch so, ja, einzigartig machen, ne? Das ist eben
definitiv.
Und deswegen finde ich es einfach häufig so spannend, aber es ist eben was anderes, wenn du Gesichterfotograf bist, wie wenn du irgendwie ein Ganzkörperfotograf bist, sei jetzt mal so blöd, das ist einfach schon ein bisschen Unterschied dann auch, ne?
Ja.
Da kommt es dann auch nicht auf jedes Muttermal an, was irgendwie hinten rechts am Knie ist oder sowas, ne? Das ist eben vielleicht auch nicht so charakterisieren, wie wenn ich eins mitten auf der Nase habe, ne?
Ja, das ist, ja, genau, das ist halt so.
Also da würde man nicht sagen, das bin nicht mehr ich, aber wenn du Marilyn Monroe ihr Ding wegnimmst da, ihren Schönheitsfleck, dann ist es halt schon was anderes, ne?
Genau.
Also, ja, also kommt ganz drauf an. Ja.
Genau, es kommt ganz drauf an und es macht natürlich, es kennzeichnet auch manche Menschen. Andererseits sage ich auch ganz ehrlich, wenn Marilyn Monroe zu mir kommt und ein Schuldig bei ihm macht, ist die Frage, was möchte ich eigentlich tun? Möchte ich Marilyn Monroe abbilden oder möchte ich ein Bild schaffen, wo halt Marilyn Monroe nur das Model ist auf diesem Bild? Also, ja, genau. Was du meinst, das ist ein Riesenunterschied einfach am Ende des Tages.
Ja, das ist der Unterschied eben auch zu Fotografen, von denen es auch einige gibt, wirklich sehr bekannte auch und angesehene, respektierte Fotografen, die wirklich sagen, ich möchte irgendwie die Person auch darstellen als solches, nämlich wirklich ein Porträt machen von Petra, von Heinz, von keine Ahnung und die Person, wie sie ist, irgendwie auch darstellen und eben versuchen auch den Charakter eben mit ins Bild zu holen und das sind dann eben häufig auch ich sag mal Fotografinnen oder Fotografen, wo dann vielleicht nochmal längere Kennenlerngespräche stattfinden und so, um eben zu gucken, ja, was macht dich denn aus und wie können wir das denn vielleicht auch mit in eine Bildserie reinholen, ist eben ein ganz anderer Ansatz. Nicht besser
natürlich,
oder schlechter.
Natürlich, ganz anderer Ansatz, genau.
Ganz andere Perspektive, ne?
Genau, und ist nicht schlechter oder ist nicht besser, ist nur einfach anders. Ne? Wie es halt so oft ist in der Fotografie.
Und manche machen eben irgendwie Cosplay, Inszenierung, andere machen wieder viel Retusche und Editing und oder beides oder naja, ist ja Kunst, alle können ja machen, was sie wollen, ne? Genau. Solange alle happy sind am Ende.
Solange alle happy sind, so kann jeder machen, was er will. Genauso ist es, wie es halt immer so ist. So, jetzt sind wir doch schon wieder bei 1,15.
Tut mir leid, Mann, ich kann auch nicht die Klappe halten bei solchen Buzzwords, ey.
Nee, das ist das Schlimme, weil du hast so ewig mit deinem Blut gebraucht, deswegen haben wir heute wieder gnadenlos so lange gemacht.
2 Minuten, Alter.
So, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss, aber natürlich, das haben wir das letzte Mal total vergessen und das will ich heute natürlich nachholen.
Ich musste so schnell weg, sorry.
Ja, alles gut, das unnütze Wissen muss natürlich sein, heute gibt es ein etwas älteres unnützes Wissen, das ist schon etwas veraltet, aber es gilt nach wie vor. Und zwar die Anzahl der Worte, die Arnold Schwarzenegger in Terminator, also ein Film von 1984, für die Jungen unter euch, das ist lange her, spricht, ist geringer als die Anzahl des Wortes Fuck in Pulp Fiction von 1994. Darüber sollten wir nachdenken.
Ich hab
das ist eine schöne Statistik.
Ja,
mich letztens mal interessiert, wie oft das Wort wirklich gefallen ist in dem Film.
Ich hab mal googeln. Ich hab neulich was Ähnliches gelesen zum Thema Samuel L. Jackson und wie oft er Fuck oder Motherfucker oder sowas sagt. Ja. Und dann haben die ausgerechnet, wie viel Dollar er pro Fuck kriegt. Und es ist echt einiges, weil er dann doch nicht so ausführliche Dialoge hat und dieses Wort einen sehr großen Bestandteil einnimmt. Ehrlich, auf jeden Fall. Leute, in diesem Sinne, immer schön fluchen ist gut für die Seele auch. Ne? Flucht mal richtig einen ab, hinterlasst ein paar Herzen bei euren Lieblingsfotografinnen und Fotografen, Modellen, Visagisten und was sie noch alles machen. Und vor allen Dingen meckert nicht so viel auf Threads über die Reichweite von Instagram. Wir wissen es jetzt alle. Oh. Es geht runter. Oh. Ihr braucht es nicht nochmal sagen. Macht einfach lieber ein bisschen mehr Content. Oder zeigt uns doch einfach mal die Fotos, die ihr vor 3 Jahren gemacht habt, einfach nochmal. Ja, überbrückt einfach jetzt
oder
das tiefe Teil der Tränen.
Oder ruft die Leute dazu auf, dass sie Fußball sabotieren. Oder. Aber
macht einfach ein bisschen gute Stimmung mal im Netz. Was soll das?
Das
Rumgeheule da, Alter. Echt.
Also ich habe es ja letztens schon gesagt, ich kann auf Threads, ich kann dort nichts mehr machen, weil das nervt mich dermaßen. Das ist so schrecklich.
So monothematisch. Martin, wir müssen Schluss machen.
Ja, genau.
Schönen Frühlingsanfang euch. Joey.
Ja. Genau, schönen Frühlingsanfang, schöne Woche, genießt die Sonne, solange sie noch scheint. Also heute war ja wieder Sahara-Staub, aber genießt die Wärme, morgens oder übermorgen soll es wieder kalt werden. Mhm. Von daher eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag voraussichtlich.
Das ist es. Ciao.
Bis denn, ciao.